Hast du keine Ahnung gehabt? Sehe ich meine Frau jemals? Kann ich jemals noch ein Wort mit ihr reden? Oder ist jetzt einfach Knall auf Fall alles fertig? Das ist schon ist ein harter Moment gewesen dann.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Eigentlich war es ganz ein normaler Mittwoch auf dem Bauernhof von der Natanja und dem Lukas Weiss in Sternenberg. Sie sind Mitte 30 und haben 4 Kinder. Und dann, eben an diesem Mittwochabend, hat Natanja oftmals einen Herzstillstand. Ich bin Martin Diener und die beiden sind jetzt bei mir. Herzlich willkommen.
Ja. Danke vielmals.
Danke vielmals, Martin. Gerade zuerst die Frage, bevor wir in die ganze Geschichte eintauchen. Natanja, wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut. Ich darf wirklich wieder voll und ganz da sein. Ich habe ein paar Einschränkungen, selbst habe ich. Mir wird es vielleicht zu viel, wenn viele Menschen und so weiter rum sind und muss am Abend ein bisschen zeitiger ins Bett, wie ich vorher musste. Aber grundsätzlich darf es mir wirklich wieder sehr, sehr gut gehen, ja.
Also eben muss ich das mal vor Augen führen. Du bist 70 Minuten reanimiert worden. Medizinisch gesehen ist es eigentlich gar nicht möglich, dass du da heute so da hockst, wie du da hockst. Wie ist das für dich?
Für mich ist es ein riesiges Geschenk und ein mega Wunder. Also wenn ich das Ganze so ein bisschen durchgehe, was da mit mir passiert ist, ist es für mich wirklich ein riesiges Geschenk. Also dass ich wirklich noch da sein darf, dass ich für meine Kinder da sein darf, für meinen Mann. Ja.
Lukas, wie ist es für dich, dass sie noch da hockt?
Ja, natürlich auch ein mega Wunder und einfach ein Geschenk. Und je länger die Zeit jetzt auch vergangen ist seit dem Herzstillstand, merkt man immer mehr, was gefehlt hätte, wenn sie nicht da wäre. Es gibt immer wieder mehr Situationen, wo du denkst, ja, das wäre unvorstellbar oder nicht zu meistern, ich allein mit dem Kind und ja.
4 Kinder, ja.
Du bist einfach nur dankbar, dass sie noch da sein darf und vor allem auch, dass sie so gesund da sein darf, dass sie ihre Rolle als Mami, als Ehefrau kann wahrnehmen kann wie vorher und sind mega dankbar.
Gehen wir mal zurück zu dem Mittwoch im Januar 2024. Wie hast du das überhaupt gemerkt, Lukas, dass Natanja einen Herzstillstand hat?
Ja, einerseits habe ich eben gehört, als ich vom Haus an übergelaufen bin, dass der Nilo schreit wie am Spiess, dass er nicht einfach normal ein bisschen brüllt wie sonst einmal, sondern dass irgendetwas muss sein. Es war extrem ein lautes, ein energisches Brüllen.
Der Nilo, sagst du
der Nilo, das ist unser Jüngste, der war dann 4 Monate alt gewesen, zu diesem Zeitpunkt. Und ja, ich bin dann in den Stall übergerannt. Es ist im Futter dann zwischen dem Mischwagen und den Kühen, die fressen, dort auf dem Bauch am Boden gelegen, der Nilo unter ihrer Unne. Sie hat dann vorne vor sich auf dem Arm gehebt. Ja, so habe ich sie dort vorgefunden. Mit starrem Blick in den Augen, mit langsam blau verfärbenden Lippen und ohne Reaktion.
Da bist du ja unendlich verschrocken. Was hast du da gemacht?
Schatz, was ist mit dir? Was ist los? Angesprochen, eben keine Reaktion gekommen, überhaupt nicht rausgekommen. Ich habe gerade 3 Minuten vorher haben wir noch miteinander geredet und es war alles normal und gut gewesen. Und sie hat gesagt, sie gehe mal zu den Kühen rüber, schauen und ich bin mich umziehen. Und ja, ich habe dann den Nilo vorgezogen. Mein Papa war auch noch rum, ich habe ihn ihm gegeben. Und ja, weil sie eben auf Schmerzreiz nicht reagiert hat, habe ich dann eigentlich sofort die Rege alarmiert, ihn angerufen. Sie hat mich dann gefragt, ob sie noch schnauft, ob sie eine Atmung hat. Das musste ich dann verneinen, als ich mit den Fingern angeprüft habe. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann müssen wir reanimieren, weil ein Herzstillstand ist.
Wie ist das, wenn man die eigene Frau muss reanimieren?
Ja, in diesem Moment habe ich jetzt da nicht mega viel gedacht irgendwo. Ich habe einfach ich habe gehandelt. Ich habe gewusst, man reanimieren muss vorwärts machen. Zeit ist extrem wichtig, dass man dort keine Zeit verlämpert. Ich habe sie auf den Rücken gekehrt und habe angefangen mit der Herzrückmassage.
Die Kinder sind ja auch auf dem Hof gewesen, sind ja auch dann dazugekommen.
Ja, die Kinder sind natürlich auch rum gewesen. Ich meinte sogar, sie sind zuerst bei ihr gewesen und haben gesehen, dass etwas nicht mehr gut ist. Sie sind dann schon mit meinem Papi raus. Aber natürlich auch immer wieder reinschauen, was jetzt mit der Mami ist. Der Nilo ist auch mehr als einmal reingekommen und gefragt, ist die Mami jetzt tot oder was ist mit der Mami? Ja, das sind sehr einschneidende Momente gewesen. Und ich habe wirklich dann nachhinein gemerkt, etwa rund eine Viertelstunde habe ich sie eigentlich selber reanimiert, bis dann Unterstützung gekommen ist von der Rettungskräfte. Sie hat während dieser Zeit auch angefangen, so schaumen aus dem Maul raus, so ein bisschen blutig schaumen. Das ist zurückgelaufen ins Gesicht, in die Augen rauf. Und ja, hat sehr speziell ausgesehen. Natürlich auch für Kinder, was sie so gesehen haben, mit den roten und erloffenen Augen und dem starren Blick. Ja, es sind spezielle Bilder gewesen dann.
Woher hast du die Power gehabt? Also, ich meine, jeder, der schon mal irgendwo an einer Baby Herzmassage gemacht hat, mit Beatmen und so, dass der weiss, dass es ein riesen Stress. Bist du da nicht an Anschlag gekommen?
Nein, ich habe dann die Zeit eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Also einerseits bin ich die ganze Zeit mit der Frau von der EGA am Telefon gewesen. Sie hat mich immer wieder unterstützt, immer wieder mit mir mitzählt und so. Oder einmal wieder zum Überprüfen, dass ich auch noch dran bin. Ja, in diesem Moment hat man irgendwie so viel Adrenalin im Körper. Da habe ich eigentlich jetzt nicht gemerkt, dass es schon eine Viertelstunde rum war. Ich habe das dann nicht so lang wahrgenommen, die Zeit. Ich bin einfach immer dran gewesen. Ja, die Zeit ist eigentlich trotz allem irgendwie schnell rumgegangen.
Und dann sind die Rettungskräfte da gewesen. Die haben dir dann nachher die Reanimation abgenommen, aber irgendwie die ganze Last vom Hof, du hast noch 4 Kinder, die ungewisse Zukunft, das hat dir ja wie niemand abnehmen können. Wie war die Zeit gewesen dann quasi, wo dann du, Natanja, in die Hände von der Rettungskräfte abgegeben hast und dann du mal ein bisschen zur Ruhe gekommen bist, wahrscheinlich nicht zur Ruhe gekommen.
Nein, zur Ruhe gekommen ist man dann natürlich nicht so schnell. Eben, es war dann auch schon der Krankenwagen da gewesen, der dann den Nilo untersucht hat, weil er halt auch mit der Mami zusammen umgestürzt ist. Und ja, sie hat natürlich dann Krankenkassenkarten wollen vom Kleinen und von der Natanja. Und das ist natürlich eigentlich ihr Metier gewesen. Da musste ich zuerst in ihrem Handtäschchen und überall die Kärtchen suchen. Und ja, da ist man eigentlich weiter irgendwo beschäftigt gewesen und hat sich jetzt noch nicht die grundlegenden Gedanken gemacht, was jetzt wirklich genau ist und wie es weitergeht. Und ja, wir haben ein super Umfeld mit unserer Mieterin, mit den Eltern, die dann gerade schon ja, den Stall übernommen haben an dem Abend und auch am nächsten Morgen, wo wir da Freiraum geschaffen haben, wo Grosseltern, die zu den Kindern geschaut haben und so, wo es da schon Unterstützung rum war.
Wie war es da für Kind gewesen? Also eben, wir haben mit Abstand ein Kind gesehen, wie du eine Mami rumdrückst. Und eben die Szene, wie ist das für Kinder gewesen? Die haben ja 1000 Fragen.
Ja, die sind natürlich auch extrem geschockt gewesen, denke ich, in dem Moment. Und sicher, ich persönlich habe dann nicht jetzt gerade mega Zeit gehabt, um das irgendwie gerade schon aufarbeiten oder auf sie eingehen. Sie sind ja dann zu den Grosseltern gegangen, also zu den Eltern von meiner Frau. Und sind dort eigentlich sehr gut aufgehoben gewesen und man hat einfach versucht, sie möglichst gut zu betreuen und ihnen das zu geben, was sie wollen haben. Der Älteste hat vor allem wollen, gerade Büchli schauen, dass er irgendwie abgelenkt ist und dass er mal ein bisschen den Moment kann verdrängen. Das ist dann natürlich erst später gewesen, wo man das dann wie mit ihnen nach und nach wieder aufgearbeitet hat.
Natanja, in dieser Geschichte spielst du ja die Hauptrolle.
Mhm.
Aber hast du es nicht aktiv miterlebt? Wie ist es für dich jetzt, wenn der Lukas die Geschichte erzählt?
Ja, das ist für mich immer mega hart, das zu hören. Es ist irgendwie so der Schreckensmoment, wo er und die Kinder und alle miterlebt haben. Und ja, ich kann da gar nichts so gross dazu sagen. Oder ja, es ist für mich unhart, das zu hören, dass sie das so haben müssen sehen und durchmachen und sie mich eigentlich fast verloren haben.
Und dann ist der EGA abgeflogen mit deiner Frau. Was ist das für ein Bild? Also, wenn du da stehst, in einem wunderschönen Bauernhof, an einem idyllischen Ort, und da ist der rote Helikopter, der dann mit deiner Liebsten davonfliegt. Wie war das?
Ja, es war ein spezielles Bild, nicht wirklich ein hoffnungsvolles Bild. Es ist so, aus den Filmen kennt man viele Reanimationen, drückt es schnell ein paar Mal und dann steht die Person wieder auf und ist alles gut. Und bei uns war es dann so, nach 3/4 Stunde ist sie unter Reanimation verladen worden, ist so dann im Heli abgeflogen. Der Nilo ist auch mit dem Krankenwagen gegangen. Meine Feuerwehrkollegen von den First Responder sind gegangen und plötzlich war es da ruhig gewesen. Du bist wie fast allein gewesen da auf dem Hof und hast keine Ahnung gehabt. Sehe ich meine Frau jemals? Kann ich jemals noch ein Wort mit ihr reden? Oder ist jetzt einfach Knall auf Fall alles fertig? Das ist schon ist ein harter Moment gewesen dann.
Was macht man da in dem Moment? Was hast du gemacht?
Ja, irgendwie einfach funktioniert und die nächsten naheliegenden Schritte gemacht, was so ein bisschen musste gemacht werden. Ich bin dann rauf, habe das Zeug für unsere Kinder zusammengesucht, damit sie bei den Grosseltern können übernachten können, ihre Deckelis und Bettdecken und so weiter.
Nudeli und Nuki und
Genau. Ich habe all das Zeug im ganzen Haus versucht zusammenzusuchen und einzupacken, dass sie ihre Sachen hatten, damit sie schlafen können bei den Schwiegereltern. Und ich bin dann nachher später eigentlich allein auf Zürich gefahren, ins Spital, ins Uni mal schauen, ob ich irgendwo meine Frau wieder finde. Ja.
Und dann bist du da. Und was haben die Doktoren gesagt? Was haben sie dir für Aussichten gegeben?
Ja, ich war da nach langem Warten und Suchen habe ich dann mal die richtige Abteilung gefunden, habe dann sogar eben auch einen Doktor gehabt, der mit mir ich kann reden, wo mir sehr schonungsvoll, aber doch auch irgendwo klar die Situation hat erklären, dass sie eben insgesamt 70 Minuten reanimiert werden müssen, dass medizinisch, ja, man muss von schweren Hirnschäden ausgehen, dass wirklich nicht klar ist, ob sie jemals wieder aufwachen wird. Er hat mir das einfach so versucht überzubringen, hat dann auch noch nachgefragt, ob ich irgendwo ein bisschen familiäres Umfeld habe oder ob ich jetzt alleine muss heimgehen oder wie das so ist. Und hat gesagt, ja, es geht jetzt sicher 3 Tage mindestens, wo es im künstlichen Koma muss sein, um das Hirn möglichst können schonen, bevor man dann wirklich weiss, was halt die Auswirkungen sind.
Eben, man sagt, wenn jemand längere Zeit reanimiert wird, dann kann das rechte Hirnschäden geben. Was ist so für dich deine Perspektive gewesen? Hast du schon das Haus umgebaut, Rollstuhl gängig gemacht oder ist da einfach eine Leere? Wie ist das gewesen?
Ja, in dem Moment, eben, ich bin sehr ein realistisch denkender Mensch und ich habe wirklich irgendwo in meinem Kopf auch schon den Gedanken gehabt, dass, ja, das kann sein, dass sie nicht mehr heimkommt, dass sie nie mehr aufwacht vielleicht. Und habe das aber nicht, jetzt schon komplett zu Ende gedacht, was das dann für Auswirkungen so auf alles zusammen wird haben. Ich habe irgendwo auch versucht, einen Tag unter anderem zu nehmen. Und ich habe, glaube ich, noch gleich mal schon dem Abend, als ich heimgefahren bin, als ich mir das Ganze nochmal so durch den Kopf gehen lassen habe, auch irgendwo in Dankbarkeit Gott gegenüber verspürt, dass er doch irgendwo über diese Situation gewacht hat. Es war ja dem Nachmittag noch alleine mit allen 4 Kindern mit dem Auto unterwegs gewesen. Bei uns im Sternenberg geht es überall rauf oder runter. Und wenn es dann passiert wäre, wäre sie irgendwo mit dem Auto im Doppel gelandet. Oder später, ja, ist sie allein zu Hause. Ich bin auch nicht dumm gewesen. Für die Kinder schrecklich, wenn es Mami zusammenbricht und niemand kann helfen. Und so bin ich eigentlich mega dankbar gewesen, dass wir rum gewesen sind, dass wir doch uns das Möglichste haben können geben, dass wir die Kinder einigermassen haben können betreuen. Ja, das war für mich dann in dieser Situation gleich ein Zeichen gewesen, dass Gott alles in der Hand hat, dass er der Chef ist über die Situation, auch wenn wir keine Ahnung haben, wie es rauskommt weiter.
Du bist dann einmal noch mit dem Kind ins Spital, ins USZ, wo Nathania noch im Koma war. Das klingt nach einem ganz schwierigen Besuch. Wie war das?
Ja, das war wirklich am Donnerstag, eigentlich am ersten Tag, nachdem es passiert ist. Ja, es war mir einfach wichtig, um unsere Kinder nicht irgendwie zu verschonen oder einfach, um sie wirklich auch mit dieser Situation können sie konfrontieren, damit sie das auch einordnen können, wirklich nochmal mit ihren eigenen Augen sehen, wie es der Mami jetzt geht, was wie ist. Darum habe ich dann im Spital gefragt, ob das würde gehen, dass ich mit den Kindern sich um besuchen kann. Und sie haben dann gefunden, das ist okay. Und so sind wir am Donnerstagnachmittag einfach mit den 3 Grösseren, mit dem Schwiegermami zusammen, sind wir zu ihr gegangen. Und das ist schon ein sehr harter Besuch. Sie sind dann dort so gesehen liegen, mit so, ja, zugewachsenen Augen, dass es nicht austrocknet, einfach so regungslos in dem Spitalbett mit sehr kalter Haut, wenn man sie angelangt hat. Und ja, das ist auch für die Kinder, vor allem gerade auch für den Ältesten, für den Leni, ist das sehr her gewesen und hat ja sehr gelitten auch an dem Besuch, dass Mami so zu sehen hat.
Hast du irgendwann mal Vorwürfe gemacht oder irgendein Gefühl gehabt, das hätte ich gescheiter nicht gemacht? Oder ist es besser? Und das frage ich jetzt für alle, die da zuhören. Wie viel soll man dem Kind zumuten, sage ich jetzt mal? Oder soll man es in Sammelpapier einpacken im Leben?
Ja, für uns, unsere Erfahrung und auch ein bisschen unser Erziehungsstil eigentlich schon von Anfang an, ist immer, dass wir einerseits unsere Kinder nicht anlügen wollen. dass wir den Kindern die Wahrheit grundsätzlich sagen, auch wenn es hart ist. Und ich habe eigentlich in selber eine Situation und auch im Nachgang eigentlich bin ich überzeugt, dass es richtig war, das Kind so zu mitnehmen, sie mit der Wahrheit zu konfrontieren. Ja, weil wir haben dann nicht gewusst, wacht sie wieder auf oder nicht. Und ich denke, trotz allem Härte hat sie ihn auch gut da, sie so können zu sehen, um auch das Ganze irgendwo einordnen, zu verarbeiten und so.
Und jetzt hocken wir eben da, nach all dieser Zeit von der Ungewissheit, wo man nicht gewusst hat, wie und ob du wieder aus dem Koma verwachst. Man könnte jetzt sagen, du bist wieder da, du bist wieder voll da. Was ist deine erste Erinnerung als Verwachen aus dem Koma?
Ich habe sehr viele Erinnerungslücken, aber eine Erinnerung ist wie so wieder ein bisschen gekommen, wo ich wie im Bett gelegen bin und mein Mann an meinem Bettrand war und er hat wie so gebückt und er hat brüllt und ich habe wirklich für mich gedacht, hä, brüllt er jetzt? Ich habe ihn noch nie gesehen brüllen, er ist überhaupt nicht emotional und ja, dort habe ich wirklich gesagt, brüllst du, Schatz, brüllst du? Und er hat dann gesagt, ja, ich habe nicht gewusst, ob du gehst. Und ja, es hat für mich halt auch wie ein bisschen gezeigt, dass ich dann noch keine Ahnung hatte, was, wie ich zu Weg war, ja.
Eben, du hast ja, der Lichtschalter war ja abgestellt, weil du hast ja in dieser Zeit überhaupt nichts mitbekommen. Wie war das nachher dann für dich, wo mehr dir erzählt hat, wie das gelaufen ist?
Ja, das war relativ her. Am Anfang hatte ich wie sehr viele Halluzinationen gehabt. Ich habe komplett gedacht, das ist echt. Und es hat mein ganzes Bild von allem recht durcheinander gebracht, bis ich dann das ein bisschen sortieren konnte. Aber gleich mal habe ich wie gemerkt, an der Ärzteschaft und so, es ist immer wieder jemand beim Vorhängli, bei der Intensiv reingüchseln und ich wollte sie einfach sehen, freiweise. Und ich wollte es einfach einmal noch schauen. Und habe ich wie gemerkt, es ist etwas Spezielles, dass ich da wach bin, was da war. Und ich habe dann nach dies nach ein bisschen realisiert und auch durch ein Foto, das meine Eltern für mich gemacht haben. Sie haben gewährleistet, ob sie das sollen, aber wirklich auch zur Verarbeitung schlussendlich das mal gemacht, habe ich wie gesehen und ich mag mich gut erinnern, gesagt, ui, nein.
Wer
das ist
das?
Das ist ja grausig. Also, ja, das hat mir wirklich gezeigt, was da gelaufen ist. Ich habe das so nicht realisiert, was da alles an mir gegangen ist eigentlich, ja.
Kann man sagen, du hast ein Wunder erlebt. Das ist ein Wunder.
Ich finde, es ist ein Wunder, ja. Für mich war es am Anfang ein bisschen eine Aussage, als ich den einen Leuten gesagt habe, um es ein bisschen zu begreifen, ich bin ein Wunder, aber ich habe keins erlebt. Weil alle anderen hatten die Geschichte gehabt, bangendes Betten und Ringen und an dem besagten Montag bin ich klar verwacht und für mich ist dann die Geschichte erst losgegangen. Ich habe von nichts gewusst, bin verwacht und ich habe extreme Schmerzen gehabt von Rippli-Brüchen. Ich war verkabelt komplett. Ich habe auf einmal festgestellt, dass ich ja gar nicht mehr stille. Ja, dass das ja fertig ist. Ich habe irgendwann gedacht, muss ich nicht mal etwas essen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass mir ja eine Magensonde gesetzt wurde. Ist einfach all das auf einmal, all die Narben, die Sachen, die an mir hängen, ja, das war für mich ganz eine andere Geschichte. Es war für mich zum Teil auch am Anfang her, dass ich als Einzige eine andere Geschichte habe wie andere.
Wie ist es für dich, dass im Hause Weiss jetzt so ein Wunder passiert ist?
Ja, ich bin natürlich mega dankbar, dass das wirklich so erleben durfte, dass wirklich meine Frau mit klarem Kopf hat zurückkommen, dass sie weiterhin das Mami für unsere Kinder sein darf. Und ich bin mir auch ganz klar bewusst, eben, wir haben das überhaupt nicht verdient. Gott hat uns das geschenkt und ich bin auch mega dankbar für all die vielen Leute, die gebetet haben in dieser Zeit, die gerungen haben zu Gott, dass er wirklich eingreift und das Wunder tut. Und ich bin mir bewusst, das ist überhaupt nicht, weil wir jetzt besonders gut oder wie auch immer wäre, sondern Gott hat das einfach das Wunder wollen tun an meiner Frau und da bin ich einfach unendlich dankbar dafür.
Wie bist du dann nachher mit Gott in Zwiesprache gegangen, wo du gemerkt hast, hey, da haben wir ja ein Wunder erlebt?
Ja, ich habe Gott schon wirklich sehr viel einfach auch immer wieder danke dafür. Eben einerseits für das Wunder, habe aber auch auf der anderen Seite natürlich gesehen, dass für meine Frau eine extrem schwere Zeit anfängt. Jetzt, wo sie wach ist im Spital, vorher war es eigentlich wie für sie einfacher gewesen, weil sie nichts mitbekommen hat. Sie hat extreme Schmerzen gehabt, starkes Heimweh und es war alles irgendwo auch schwierig gewesen. Und ich bin froh gewesen, habe ich auch die 7 Seiten gut anlegen. Ihm eben einerseits Danke sagen für das, was er da hat, aber auch wissen, dass er weiterhin für sie sorgt, dass er zu ihr schaut und ihr das gibt, was sie braucht. Weil sie ist überhaupt kein Mensch, der tageweise ohne ihre Kinder kann sein. Mhm. Und ist eigentlich im Nachhinein ist das wirklich auch Gottes Durchtragen gewesen, dass sie das 3 Wochen so gut in dem Spital ausgehalten hat, ohne Kind und so.
Jetzt ist natürlich in der Medizin alles linear. Also wenn dann, dann ist es so. Und wenn 70 Minuten Reanimation, ist es unmöglich, dass man ohne Problem komplett gesund wieder verwacht. Jetzt, wie haben die Doktor das erklärt? Also die Doktor sind ja nicht wirklich auf der Seite der Wunder zuhause. Was haben sie dazu gesagt?
Ja, es war noch ein bisschen schwierig gewesen. Also ganz klar hat man gemerkt, dass es etwas Spezielles ist. Das habe ich wirklich, also eben auf der Intensivserie erlebt. Das haben alle wollen gesehen. Und jeder wollte mal schauen kommen, eine Art. Und das ist sehr, habe ich schon gemerkt, das ist nichts Normales. Also auch, wahrscheinlich bin ich auch die Einzige, die in dieser Intensiv überhaupt wach war. Und ja, Ärzte technisch, sie haben schon versucht, dass ich das erkläre, aber jetzt auch mein Kardiologe hat wirklich klar gesagt, er hat das in seiner ganzen Laufbahn noch nie so gesehen. Das ist für ihn ein Wunder. Hat er so können sagen. Einige Ärzte haben dann eher vom medizinischen Wunder geredet. Einige haben sich irgendwie anders probiert zu erklären, aber ich denke, grundsätzlich ist es für sie schwierig gewesen, um das zu erklären, weil es eben medizinisch nicht erklärbar ist.
Wie ist es für dich, dass du ein Wunder bist?
Ja, noch speziell. Also für mich ist es natürlich mega schön, eine riesige Freude, auf jeden Fall. Aber teils war es auch ein bisschen schwierig. Ich habe viele mir auch die Frage gestellt, wieso ich, wieso unsere Familie, wieso haben wir das dürfen erleben, wo Teile Leute mir auch gesagt haben, ja weisst, ich bete ja auch schon lange für die und die Person. Und ja, aber grundsätzlich habe ich keine Antwort. Wieso genau wir? Für uns ist es einfach ein riesiges Geschenk. Ja.
Gerade das Wieso, das Warum, ist ja in der heutigen Zeit einfach, man braucht für alles eine Begründung. Wahrscheinlich braucht man sogar für alles Entschuldigen. Wie gehst du, Lukas, damit um, dass ihr keine Antwort auf das Warum habt?
Ja, wir haben das irgendwo auch müssen akzeptieren, um weiterleben auch. Und für mich ist das wie mittlerweile okay, weil ich eben weiss, es gibt einen Gott, der über allem steht, der irgendwo den Durchblick hat, der einen Plan hat. Auch wenn wir es jetzt mit unserem Verstand vielleicht nicht können begreifen können, was jetzt das für einen Sinn hat, wieso das jetzt genau hat müssen sein, sondern ja, wir haben das irgendwo einfach auch können Gott abgeben. Er weiss, wieso dass das passiert ist und ich bin irgendwo auch dankbar. Haben wir so eine gute Medizin in der Schweiz? Hat sie ihr können so eine ICD, ein Defi implantieren, dass es grundsätzlich medizinisch nicht gerade jederzeit wieder so weit sollte sein, dass das Herz wieder einfach abstellt? Weil, ja, das ist zum, als Ehepartner nebendran leben dann auch nicht immer so einfach, in dieser Angst drin zu sein. Aber wieso, dass das wird sein, werden wir da auf dieser Erde wahrscheinlich nie wissen, ja.
Vielleicht nochmal die Frage an dich. Also hast du jetzt so manchmal das Gefühl, ui, ich habe ja ein zweites Leben geschenkt bekommen, also muss ich jetzt etwas Grossartiges, etwas Sinnvolles noch leisten oder so? Ist da noch irgendein Druck gekommen oder so?
Ja, am Anfang habe ich mir schon Gedanken gemacht, was jetzt da der Grund ist dahinter. Eben, ob ich quasi, ja, ob ich da eben etwas machen sollte oder ob ich für irgendwie noch etwas da sein. Und ja, irgendwie habe ich aber gleich gemerkt, wenn ich jetzt mit dem Druck irgendwie durchs Leben gehe, das kann es irgendwie nicht sein, das mag ich nicht stemmen. Und ich ja, habe es jetzt mega einfach auch können als Geschenk annehmen von Gott, dass ich darf für meinen Mann, für meine Kinder da sein, dass ich ja auch noch anderen darf weitergeben, was wir für einen Gott haben, dass sie ihn dürfen kennenlernen. Das ist für mich ein riesen Herzensanliegen, dass noch andere dürfen erfahren. Ich konnte es schlussendlich wirklich so nehmen.
Wie reagieren die Leute, wenn du das adressierst als Wunder von Gott?
Relativ unterschiedlich. Einige gehen mit mir einig und sagen, ja, das haben wir wirklich noch nie, das ist ein Wunder. Und andere denken, ich könnte das nicht so unterschreiben. Oder ja, können es vielleicht selber auch nicht ganz fassen, aber dass die Leute sehr berührt worden sind von dieser Geschichte und wie es ja wie auch jeder weiss, dass sobald das Hirn keinen Sauerstoff mehr hat, ist da meistens etwas gröber rum. Und ja, das können sich viele dann schon nicht erklären.
Du hast jetzt schon zwei, dreimal gesagt, irgendein gutes Umfeld, Familie, Freunde. Wie wichtig war das in dieser ganzen Geschichte?
Ja, das war extrem wichtig. Das wäre... Ja, es wäre wie nicht vorstellbar gewesen, wie das wäre zu handeln gewesen mit vier kleinen Kindern, mit einem Hof, wenn du wie nicht ein Umfeld hast, wo dir den Freiraum gibt, den du dann auch brauchst in dieser Zeit. Ich bin, ja, mega dankbar gewesen, weil wir den Stall grundsätzlich können abdecken können. Ich bin dann in der nächsten Zeit eigentlich immer einfach am Morgen im Stall. Es hat mir auch gut da, ein bisschen meine gewohnten Arbeiten können machen, meinen Ablauf zu haben, ein bisschen Ablenkung zu haben. Aber nachher eigentlich am Abend bin ich, solange es im Spital war, bin ich glaube nie im Stall, habe wirklich dort den Freiraum gehabt, um auch Bieren auf Besuch sein, um einfach die Zeit zu haben, die es braucht. Und mit der Familie, mit meiner Schwester, die da eingezogen ist, mit ihrer Familie, um da im Haus ein bisschen alles auf Vordermann zu halten, dass die Kinder etwas zu essen haben, mit den Schwiegereltern, ihren Geschwistern, die da wirklich alle uns mega unterstützt haben. Das war extrem wichtig. Und auch die Nachbarn. Ich konnte einen Bauernkollegen anrufen, wenn wir müssen da den Schnee räumen oder mit einem Tier irgendwo annehmen. Die sind alle helfen und das war mega cool.
Ja, auch was passiert ist, du hast jemandem angerufen und sie sind gekommen. Danilo hat sein Gotti hat ihn begleitet, ins Kispi und so. Es sind alles so Sachen gewesen. Du kannst allein einfach nicht alles.
Gehen wir zurück zu dem Tag, wo du wieder heimgekommen bist, auf den Hof. Mhm. Wie ist dir da psychisch gegangen?
Ich bin schlussendlich an einem Abend heimgekommen und ich war sehr dankbar, darf ich heim. Ich hatte schon lange Heimweg. Ich habe auch die Reha dort abgelehnt und gesagt, ich sei wirklich organisiert heim. Und so war es auch. Ich bin heimgekommen und ja, bin dann am Morgen verwacht, alle Kinder sind ins Bett gekommen und das war ein mega schöner Moment. Ja. Sehr emotional für mich auch, ja. Die Zeit daheim, da war nachher nicht ganz einfach für mich. Ich habe sehr viel Hilfe gebraucht, natürlich. Ich habe noch nicht mögen. Ich war froh, dass ich die paar Stegentritte geschafft da zum Hauseingang. Und ich habe das ICD implantiert bekommen und durfte das nicht lupfen. Und es hat so ein bisschen, ich bin zwar da gewesen, aber mein Zeug hat jemand anders gemacht. Und ja, so ein bisschen das Gefühl, wenn du das, so ein Baby hast und nachher, ich durfte schon auf dem Sofa schöppeln, aber wenn es dann brüllt hat, habe ich den Nilo abgeben, weil ich ihn nicht tragen konnte. Und ja, immer jemand Fremdes hat da im Haus, jemand, der um 5:30 am Morgen, wo der Lukas in den Stall ist, ja, halt in deinen Sachen gehuselt, wo ich auch froh bin, aber ja, es war schon eine harte Zeit für mich, ja, das so einfach auszuhalten. Und ja, ich war am Anfang sehr eingeschränkt mit allem, auch als ich heimgekommen bin, zum Beispiel, weil ich schon wochenweise nicht duschen und es ist auch so weitergegangen wegen dem ICD und meine Haare sind grauhaft und so und das sind schon harte Sachen gewesen, aber so viele haben etwas gegeben, das mir mega viel bedeutet hat. Dann meine Freundin da vom Sternenberg ist dann gekommen und hat mir mit ihrem Haarwaschbecken die Haare gewaschen und einfach, es hat mir sehr viel bedeutet.
Wie war die Zeit für euch als Paar auch? Also, was hat es euch noch näher zusammengebracht?
Mal im Gesamten hinein würde ich das ganz klar so sehen. Es hat irgendwo halt auch Perspektiven ein bisschen geändert im Rückblick. Es ist logisch, dann die 7 Wochen, wo man da eben noch so viele fremde Leute immer im Haushalt hatte, bei jedem Essen sind noch fremde Leute am Tisch gewesen. Das ist, ja, ist auch nicht ganz einfach gewesen. Aber so rückblickend kann man ganz klar sagen, eben, mir ist wie, es ist mir wie wichtiger oder auch beiden wichtiger, zum wie, nicht jetzt mega lang so einen Konflikt zwischeneinander zu haben. Also, logisch haben wir immer mal noch wieder unsere Meinungsverschiedenheiten, unsere Streits, aber wir sind uns auch bewusst, eben, das Leben kann jederzeit fertig sein, es kann blitzschnell alles ganz anders sein und es ist so schade, wenn man dann Tage oder wochenweise mit so einer Spannung zusammenlebt. Und durch das, denke ich, ist man auch schneller bereit, mal über den Schatten zu springen, den ersten Schritt zu machen und wieder den Weg von der Vergebung zu suchen und dass man wieder zusammen weitergehen kann.
Du hast gesagt, es war eine schwierige Zeit für dich. Wie hast du das nachher angepackt? Wie hast du das aufgeschafft?
Als ich heimgekommen bin, hatte ich zuerst sehr den Drang nach allem Wissen. Ich habe von dieser ganzen Zeit nichts mehr gewusst. Sogar zwei Tage vorher sind mir einfach aus dem Hirn gelöscht, wo ich ganz normal funktioniert habe. Und der Drang innerlich hatte, alles zu wissen, wem hat es, wie, wo ist die Rega gelandet, wo bin ich gelegen, wo sind meine Kleider, wo sind die Kinder dann gewesen, wem hast du was geschrieben, wer hat den informiert. Einfach, ich habe wie gelächzt nach all diesen Infos und das ist so ein sage ich einmal die erste Verarbeitung gewesen, mal überhaupt ein bisschen auf den Tisch zu bekommen, was ist genau gewesen, was ist da bei euch daheim gewesen. Und auch zusammen haben wir zum Teil mit First Responder geredet, die gekommen sind und uns einen Trägerbericht kommen lassen und erklären lassen. Einfach alles so ein bisschen zu wissen. Und ja, nach habe ich mir selber so ein bisschen ein Buch gemacht, wo ich all meine Gedanken von dann vom Koma, also von der, nachher von dieser Zeit aufgeschrieben habe und Fotos und einfach alles so ein bisschen niedergelegt habe. All die Kärtchen, die ich bekommen habe, alles habe ich immer noch bei mir. Und ja, hat dann das so ein bisschen mal so weit belassen. Und aber irgendwie nach einem Jahr oder mehr habe ich dann schon auch gemerkt, dass ich gewisse Sachen, dass ich bin nicht mehr zur Ruhe gekommen, ich hatte innerliche Nervöse die ganze Zeit und gewisse Sachen, wenn ein Rega durch ist, bin ich von Feister zu Feister, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren und es hat mir dann auch meine Mami gesagt, sie glaube, das sind wirklich traumatische Sachen, die mich vielleicht plagen und wo ich mit Hilfe könnte ein bisschen für mich vereinfachen. Ja, und so habe ich eigentlich eine professionelle Traumaberaterin aufgesucht und habe mit ihr dann eine Therapie gemacht und das hat mir sehr gut getan. Ich konnte dort wirklich sehr viele Sachen aufschaffen und das wirklich nochmal verschiedene Sachen, die mich geplagt haben, durchgegangen. Auch den Geburtstag zum Beispiel von Lian habe ich auch verpasst. Er hatte hier am Samstag noch Geburtstag gehabt und ja, für jemand anderes ist das vielleicht etwas Kleines, aber es hat mich wirklich geplagt, dass ich dann nicht dabei gewesen bin. Und das konnte ich mit ihr aufschaffen und ich würde es auf jeden Fall wieder tun. Also es ist, auch wenn jetzt manchmal noch etwas wieder vorkommt, das kann eigentlich immer sein.
Eben, es ist nicht wie ein Beinbruch, wo dann, wenn es verheilt ist, gut ist, das kann die von hinten
nachkommen. Ja, es kann manchmal ein Geruch sein, der mich nachher auf einmal irgendwo zurückschlitzt.
Tipps oder so.
Ja, und dann ist wie so ein bisschen, kann man dann ein bisschen abschätzen, plagt mich das jetzt richtig? Ja. Und dann kann ich mal ein bisschen dort weiterfahren in der Therapie. Ich sage, für mich ist es nicht jetzt grundsätzlich fürs Leben abgeschlossen. Ja.
Wie hast du verschafft? Ich meine, du musst das genau gleich auch irgendwie verarbeiten.
Ja, für mich ist einerseits hat es wie geholfen, auch ein bisschen genau wissen, alles, was wie war, auch medizinisch. Eben, darum wollte ich wirklich auch die Berichte wählen. Habe mit einer Kollegin von der First Responder haben wir das wie alles nochmal so ein bisschen durchgegangen. So in der ersten Zeit von der Reanimation, was dann die Ärzte alles gemacht haben, wie das alles genau war. Das war einerseits das gewesen. Nachher sonst ist für mich eigentlich wie das Weiterleben, durchs drüber reden mit ihr, mit anderen Leuten. Hat sich das wie irgendwo verarbeitet. Es haben schon diverse Leute von außen das Gefühl gehabt, ja, du musst ja ein Megatrauma haben und wie geht es dir? Und das holt dich sicher mal noch ein. Aber das ist eigentlich bis heute jetzt so nicht passiert. Also ich vielleicht auch halt durch das Wunder so einen positiven Ausgang irgendwo auch genommen hat. Und wir wirklich immer, wenn einem etwas plagt, hat, können zusammen darüber reden, wenn irgendjemand Fragen gehabt hat. Habe ich das irgendwo auch verarbeiten können.
Und du hast ja, glaube ich, den Tag nachher dann minutiös aufgeschrieben, was genau passiert ist. Das war wahrscheinlich auch ein Stück weit verschaffen, oder?
Genau, das habe ich eigentlich nicht jetzt aus eigenem Antrieb gemacht, sondern auf Wunsch von meiner Frau. Ihr ist es eigentlich irgendwie wichtig gewesen, zum wie wissen, was ist denn wirklich passiert, was ich verpasst habe. Und durch das habe ich das eigentlich versucht, wirklich möglichst genau alles zusammen aufzuschreiben. Und ja, ich denke auch, das hat wie nochmal geholfen, sich nochmal rein zu versetzen. Wie ist es mir dann gegangen? Was ist nach was passiert? Was habe ich wann gemacht? Um das wirklich alles möglichst detailliert auf Papier zu bringen.
Und jetzt haben wir nochmal ein paar Leute in dieser Geschichte, die auch dramatische Sachen erlebt haben. Eure Kinder, wie haben die das verschafft, auf die Reihe gebracht?
Ja, also am Anfang habe ich mich einmal ein bisschen informiert, auch bei jemandem, der mit Kindern Erfahrung hat. Und ja, was macht man? In erster Linie haben wir einfach mal versucht, da ein bisschen Ruhe reinzubringen in die Familie, wieder ein bisschen Normalität. Und ich habe aber alles Aussagen, die sie gemacht haben, aufgeschrieben, die auf das hingehen, so ein bisschen, um einfach ein bisschen festzuhalten, wie tut sie sich bewegen. Und sicher haben wir immer sehr offen geredet. Es war uns wichtig, dass ja nicht irgendwie ein Tabuthema wird. Ja, es ist halt auch, wenn eine Rega bei uns darüber geht, das ist jetzt immer ein Thema. Oder dann schaut man rauf und ui, was ist echt passiert? Und schaut die Rega. Ja, das hat die Kinder extrem bewegt. Und Talian hat auch sehr viele Wochen lang Albträume gehabt. Er hat, glaube ich, auch sehr viel mitbekommen. Und das haben wir wie so mal ein bisschen gehandelt. Ein bisschen später habe ich nachher mit ihnen mal so eine Collagenart gemacht, so einen Lebensfaden haben wir aufgeklebt und haben wie ihre Geburten. Und später ist eben auch der Unfall dazugekommen. Und dort habe ich mit ihnen den Nachmittag wirklich auch verbrungen, mit Smiley auslesen. Was eben, sind die traurig, sie haben ihre Angst gehabt. Und sie haben dann recht gut wirklich können sagen, ich will den, für mich ist, ich habe Angst gehabt oder ich bin auch traurig gewesen. Und ja, das ist wie so ein bisschen, ja, noch gut gewesen mit ihnen, das wirklich ein bisschen aufzuarbeiten und zu reden mit ihnen. Und
mega, ja. Cool, mega cool, dass man das thematisiert. Ich meine, vor 20, 30 Jahren hätte man vielleicht gesagt, du doch nicht so blöd, ist ja wieder alles gut und so. Also das ist schon, ich mache das gut. Ja,
ich denke, wichtig ist auch eben, dass man es wie eben nicht totschweigt, auf die andere Seite auch nicht versucht, ständig irgendwie an den Kindern rumzubohren und was ist echt dort noch und zu denken, man müsse jetzt da noch irgendetwas ausgraben, was gar nicht ist, sondern sie kommen wirklich selber, wenn es gibt manchmal eben irgendeine Situation, wo sie triggert, wo sie nachher auf einmal selber wieder etwas erzählen oder eine Frage haben und so. Und dass man sich dann Zeit nimmt, dass man dann darauf eingeht, aber nicht ständig in den Kindern herumbohrt und das Alltag zum Thema macht. Ich denke, das ist auch noch wichtig. Ja.
Hast du auch so Triggerpunkte? Also weißt du, wenn jetzt der Kleine brüllt wie am Spiess wegen irgendetwas, ein Wespenstich oder irgendetwas, dass dir dort gerade wieder die Geschichte hochkommt?
Nein, das ist es weniger. Was mich triggert, ist, wenn meine Frau irgendwie weg ist oder so und viel später heimkommt, als ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie müsste heimkommen. Ist eigentlich, grundsätzlich wäre das überhaupt kein Thema. Ich muss jeder frei machen, was er tut. Aber ich habe dann immer das Gefühl, oh, jetzt ist wahrscheinlich irgendetwas passiert und sie ist irgendwo in den Graben runtergefahren, weil ihr das Herz abgestellt hat oder was auch immer. Das ist so ein bisschen, am Anfang noch viel schlimmer gewesen. Dann habe ich wirklich, regelmässig ist das gekommen. Jetzt ist es wirklich von sehr selten. Aber das ist so ein bisschen das, wenn ich irgendwie heimkomme und das Gefühl habe, sie müssen doch alle da sein und das Auto ist weg und es kommt noch lange niemand, dann rufe ich manchmal ihr schnell an, du, wo bist, ist alles gut, weil sonst stresst sie mich.
Mhm. Wenn jetzt irgendjemand zuhört, hast du einen guten Tipp, was soll man machen, wenn man auch etwas Traumatisches erlebt hat?
Ich habe einfach für mich jetzt gemerkt, dass es mir jetzt extrem gut getan hat, dass ich schlussendlich Hilfe genommen habe. Ich habe eben zuerst ein bisschen selber auch Sachen gemacht, für mich quasi, aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen und habe gefunden, ich glaube, ich würde ringer durchs Leben, wenn ich das mit jemandem anschauen würde. Ich müsste nicht so leiden. In dem Sinn. Und ja, habe eben mit dieser Traumaberatung nachher mega super habe ich das gefunden und es hat mir so gut getan. Und ja, ich denke, das würde ich jedem empfehlen, wo ja, man hat das können bearbeiten, man hat aber auch immer wieder Gott ins Spiel genommen. Wo ist Gott denn gewesen? Und es hat mir schlussendlich so gut getan und so viel einfach auch aufgezeigt. Auch wenn das eine mega schreckliche Situation war, Gott ist nicht einfach ein Weg gewesen dann. Und ja, ich glaube, das würde ich jedem empfehlen, der so etwas erlebt hat.
Was hat die Geschichte für einen Einfluss auf deinen Glauben?
Es hat mich sehr verändert, die Geschichte. Ich bin irgendwie bestärkt worden. Auf einer Seite, wie so ein bisschen, ich habe mehr das Bild von, es ist zwar eben, man darf das Leben geniessen und alles, aber es ist noch nicht alles. Also das ist wie, wir sind auf der Durchreise in dem Sinn. Und ja, es hat mein Leben sehr geprägt. Es sind mir Sachen wichtiger geworden. Und zu wissen, es kann immer fertig sein, auch jemand mal sagen, hey, ich habe dich gern oder machst es mega gut oder so, ist mir viel wichtiger geworden, weil ich wie weiss, hey, andere haben mich auch noch gesehen an diesem Tag und haben nicht gewusst, dass ich am Abend fast stirb. Und ja, wenn man es wüsste, würde man vielleicht noch jemandem etwas sagen, oder? Wenn man jetzt wüsste. Das hat mich sehr verändert und auch die Beziehung zu Gott, das ist mir ein Herzenswunsch, dass noch andere ihn kennenlernen, einfach besonders durch das Erlebnis, ja.
Aber du hast nicht schon mit einem Auge in den Himmel gesehen?
Nein, das habe ich nicht. Ich habe gar keine Erinnerungen. Eben sogar zwei Tage vorher nicht, ja.
Wie hat es dein Glauben geprägt?
Für mich ist auch einerseits eben, hat es Dankbarkeit ausgelöst oder auch einfach den Glauben gestärkt in dem natürlich, dass wir wirklich das Wunder so haben dürfen erleben, zum Wissen, Gott ist noch der genau gleiche, wie wir ihn aus der Bibel kennen. Das war mega krass gewesen, weil wir eben ein paar Jahre vorher in der Familie durch den Todesfall von einer Nichte von uns, wo auch wir und sehr viele andere gebetet haben, einfach auch erlebt haben, eben, es kann auch, wenn ganz viele Leute beten, anders rauskommen, als wir uns wünschen. Und jetzt das dürfen zu erleben, dass wirklich Gott so sichtbar eingreift und wir das Wunder in unserer Familie haben dürfen erleben, hat einfach den Glauben auch gestärkt. Auch wenn man weiss, vielleicht in der nächsten schwierigen Situation kommt es vielleicht wieder ganz anders aus, als wir uns vorgestellt hätten. Dass wir nicht verzweifeln müssen, sondern dass wir einfach ja, weiter mit Gott gehen dürfen.
Was ist eure grösste Erkenntnis? Wie geht ihr jetzt durchs Leben? Anders? Bewusster?
Ich würde schon sagen bewusster. Mir ist viel bewusster geworden. Eben das, wie so ein bisschen das klare Ding, dass es schon heute Abend kann anders sein. Ich bin schon viel bewusster unterwegs und eben wir sind Sachen weiter, auch wir als Ehepaar, einfach wie wir unterwegs sind mit den Kindern. Wir sind einfach Gott auch mega dankbar und geben ihm den Dank auch und es hat uns schon zusammengeschweißt.
Ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich das auch immer wieder in Erinnerung ruft, weil der Alltag ist extrem turbulent, es ist immer etwas los und wenn alles wieder gut ist, ist einfach auch Gefahr, dass man sehr schnell wie das vergisst, was war und einfach wieder so im normalen Trott weiterlebt und dass man sich immer einfach auch das wieder mal in Erinnerung ruft, was haben wir dürfen erleben und was dürfen wir noch haben und dass wir uns wirklich dürfen haben. Eben, dass man die Zeit auch schätzt, die man darf haben als Ehepaar miteinander, als Familie, dass man das einfach immer wieder in Gedanken ruft und sich nicht so vom Trubel, vom Alltag, von all dieser Ablenkung von rundherum so verschlingen lässt und einfach nur noch so im Hamsterrad mitläuft. Das ist mir sehr wichtig.
Natanja, Lukas, danke vielmals für eure wunderbare Geschichte und alles Gute. Merci vielmals.
Danke
dir vielmals, Martin.
Und auch danke euch fürs Mitlosen und Mitleben von dem Podcast. Wenn ihr die Familie Weiss mit allen Kindern und dem schönen Hof einmal sehen wollt, dann könnt ihr ein Fenster zum Sonntagtag schauen. Auch der ist sehr eindrücklich. Der YouTube-Link ist in den Shownotes. Dort hat der Wegweiser zu weiteren Podcasts aus dem Hause ERF Medien, zum Beispiel Elternfragen für Familien oder Psychohygiene, da geht es um die alltäglichen Herausforderungen im Leben. ERF Media finanziert sich mit Spenden, darum sind wir natürlich auch froh, wenn ihr uns supportet. Jeder Batzen hilft, dass wir auch in Zukunft noch so Podcasts könnt produzieren. Spenden geht am ringsten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals, alles Gute euch und eine gebige Zeit. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.